Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Diese Folge ist ursprünglich erschienen im Zuhause-Geboren-Podcast von der Hebamme Margarete Wanner. Und mit ihrer Erlaubnis teile ich diese Folge hier. Es ist ein Gespräch zwischen Margarete und Anne, die im September 2023 mit Margarete eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt geplant und auch durchgeführt hat. Die Geburt musste ins Krankenhaus verlegt werden, wo Annes Tochter zur Welt gekommen ist und dann traurigerweise 5 Tage später verstorben ist. Ich übergebe jetzt einfach an Margarete und Anne, die die Geschichte von Annes kleiner Tochter Charlotte erzählen werden.
Diese Folge heute wird eine sehr persönliche, sehr schwierige für mich, für uns. Ich habe mich nach langem Überlegen dazu entschieden, unsere Geschichte öffentlich zu erzählen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und es ein Thema ist, das uns alle angeht und wir dringend diskutieren müssen über Hausgeburten, Frauenrechte, Selbstbestimmung und Verantwortung. Heute erzählen wir, Anne und ich, euch von Charlottes Geburt. Charlotte ist 5 Tage nach ihrer Geburt gestorben. Ich setze hier eine Triggerwarnung und bitte euch, achtsam mit euch und euren Gefühlen umzugehen. Wenn ihr merkt, dass das Thema euch zu arg ist, dann hört es euch nicht an oder schaltet jederzeit ab. Das wird vorerst die letzte Folge meines Podcasts sein. Derzeit stehe ich vor Gericht. Ich habe schon ein bisschen einen Weg hinter mir, daher ist sicher manchen schon aufgefallen, dass es ein bisschen stiller auf meinen Social-Media-Seiten geworden ist. Im September 2023 ist ein Baby aus meiner Betreuung gestorben. Ihr Name ist Charlotte. Ihre Mama hat mit mir eine Hausgeburt geplant. Wir mussten diese aber verlegen und das Baby kam im Krankenhaus zur Welt. 5 Tage nach der Geburt ist sie im Spital gestorben. Ihre Geburt hat Charlotte nicht überlebt. Niemand von uns hat damit gerechnet. Wir alle waren im Schock. Auch wenn wir alle wissen, dass Kinder auch sterben können bei Geburt, ist es doch immer unfassbar, wenn das passiert. Und weil es eben eine geplante Hausgeburt, insbesondere eine nach Kaiserschnitt war, lag das Licht der Ermittlungen schnell auf mir. Ihr wisst, ich habe mir das Thema Hausgeburt nach Kaiserschnitt zu meinem Steckenpferd gemacht, habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, viele Frauen nach Kaiserschnitt zu Hause begleitet. Ich würde mich als Expertin für dieses Thema bezeichnen. Ich bin aber auch nicht die einzige Hebamme in Österreich, die sogenannte HBAC, also Home Birth After Caesarean, begleitet. Auch in anderen Ländern ist das unterschiedlich gehandhabt, ob man das denn grundsätzlich darf, dass man sein Kind zu Hause gebären darf nach einem vorangegangenen Kaiserschnitt. In Österreich ist es gesetzlich nicht klar verboten. Wer sich da genauer einlesen mag, dem schicke ich gern meine Masterarbeit zu. Fakt ist nun, dass Anne keine Ruptur hatte, so wie es oft befürchtet wird bei den Frauen nach Kaiserschnitt, also dass ihre Narbe gerissen wäre. Wir mussten die Geburt ins Krankenhaus verlegen, weil Charlottes Herztöne auffällig wurden, sie aus für uns zu diesem Zeitpunkt unerklärlichen Gründen plötzlich Stress hatte. Wir waren 2 Hebammen und daher ging die Verlegung recht zügig. Notarzt und Rettung wurden gerufen, die Geburt medikamentös gestoppt, das Krankenhaus informiert. Zu dem Zeitpunkt war uns noch nicht klar, dass es derart dramatisch ausgehen würde. Aber lass uns von vorne beginnen.
Na gut, also. Hallo Anne, wir nehmen heute gemeinsam diese Folge auf und erzählen die Geschichte von deiner Charlotte. Magst du vielleicht vorab unseren ZuhörerInnen dich ein bisschen vorstellen, so mal fernab von deinen Geburtserfahrungen, wer du so bist?
Danke, liebe Margarete. Ja, da fange ich einfach in meinem vorherigen Leben an, weil mein jetziges Leben ist sehr bestimmt durch meine Geburtserfahrungen. Ich bin die Anne, wohne in Wien und bin davor viel in der Weltgeschichte herumgekommen, habe in vielen Ländern gearbeitet, im Hotelfach von England bis Mexiko, Spanien, Schiff, Malediven etc., bis es mich nach Wien verschlagen hat, wo dann auch so, ja, das Familienleben, zuerst die Ehe, dann das Familienleben, dann eine Geburt und dann noch eine Geburt zu meinen Lebenserfahrungen sich hinzugefügt haben. Genau.
Und um diese ganze Geschichte ein bisschen besser zu verstehen, ist es auch wichtig, dass du ein bisschen von deiner ersten Geburtserfahrung erzählst, weil ich habe dich ja begleitet bei einer geplanten Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Das heißt, die Geschichte von deiner ersten Geburt ist eine wichtige in dieser ganzen Story. Magst du vielleicht so ein bisschen die Eckdaten von Philipps Geburt auch erzählen zu Beginn?
Genau, sehr gerne. Also, mit Philipp habe ich 2020 eine traumatische Geburt erlebt. Die Geburt wurde eingeleitet, obwohl ich das nicht wollte. Es wurde viel über mich und meinen Körper hinweg entschieden. Und am Ende wurde es ein Kaiserschnitt, weil die Herztöne von Philipp schlechter geworden sind. Die Geburt und diese Art und Weise, wie mit mir im Krankenhaus umgegangen wurde, hat mich traumatisiert. Die Folgen davon, es war dann auch nicht vorbei, als wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Rückblickend weiß ich heute, dass ich wahrscheinlich unter einer Wochenbettdepression gelitten habe. Und außerdem hatte die Assistenzärztin beim Kaiserschnitt nicht die komplette Plazenta entfernt. Und so musste ich nochmal operiert werden um Silvester danach, was das dem Ganzen nicht gut getan hat oder mir nicht gut getan hat, speziell im Wochenbett. Und daraufhin erzählt man sich unter gewordenen neuen Müttern so seine Geburtsgeschichten, hört Podcasts, liest Sachbücher und merkt, dass man damit gar nicht so alleine ist mit so einer Erfahrung. Wir haben uns dann ganze 2 Jahre Zeit gelassen, auch mit dem zweiten Kind, auch schon vorausschauend, wissend, dass die zweite Geburt auf jeden Fall vaginal passieren sollte. Schon viel eingelesen in die Materie, was dazugehört für eine VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Und als ich dann im Januar 2023 schwanger wurde mit Charlotte, habe ich in der 8. Woche versucht, mir eine Hebamme zu suchen, eine Wahlhebamme, weil ich gesagt habe, ins Krankenhaus gehe ich nicht wieder alleine. Alleine, mein Mann war natürlich dabei, aber alleine ohne eine Fachperson, die meine Bedürfnisse kennt und für mich einsteht, habe ich gesagt, möchte ich nicht mehr in eine Klinik gehen. Und in der 8. Woche war das schon richtig schwierig, jemanden zu finden oder eben niemanden zu finden. Viele Absagen bekommen, zum Teil gar keine Rückmeldungen, Urlaube etc. Und dann bin ich auf den Weg auf die Hausgeburt gekommen, bin auf deinen Podcast gestoßen, habe den hoch und runter gehört, habe mich dort sofort zu Hause gefühlt und war dir dann super dankbar, dass du Hausgeburten nach Kaiserschnitt sogar anbietest. Also ich habe mich da wiedergefunden. Option Klinik ohne Unterstützung, mögliche Retraumatisierung versus Hausgeburt. Habe mich da sehr eingelesen, nicht nur dein Podcast, viele andere Podcasts, Sachbücher von Ute Taschner, gibt es ja 2 Bücher, viele Foren und Mama-Gruppen etc. hoch und runter gelesen, teilgenommen an dem Austausch und wusste, das ist der richtige Weg für eine ruhige und friedliche, selbstbestimmte Geburt. Nichtsdestotrotz habe ich alle Mutter-Kind-Pass oder Eltern-Kind-Pass-Termine wahrgenommen, zusätzlich am Organscreening teilgenommen, was mir im Vergleich zum ersten Schwangerschaft wichtig war auch. Bei der ersten Schwangerschaft wollten wir das eigentlich nicht machen, das Organscreening. Einfach weil wir gesagt haben, egal was mit dem Kind ist, wir wollen es haben. Und das Wissen darüber brauchen wir nicht. Wir wollen das Kind haben.
Redest du jetzt vom Organscreening oder von der Pränataldiagnostik im Allgemeinen mit dem Trisomie 21 Screening und so? Beides, ja.
Mhm. Ja. Beide zusammen, also das Nackenfaltenmessung und das Organscreening. In der ersten Schwangerschaft hatten wir uns dagegen entschieden und waren dann aber gezwungen, es zu machen, weil die Gynäkologin gesagt hat, sie würde mich dann nicht weiter betreuen, wenn ich das nicht mache. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich dem dann gefügt. Ich wollte mir keine neue suchen. Die war einfach günstig gelegen in der Nähe zur Arbeit. Und dafür noch 2, 3 Termine neue suchen. Ich habe gedacht, gut, dann machen wir das halt. Habe mich dem gefügt. Im Nachhinein finde ich das eigentlich nicht richtig. Aber gut, damals habe ich dem nachgegeben. Und jetzt aber bei der zweiten Schwangerschaft wusste ich, Organscreening wollen wir auf jeden Fall machen. Auch im Hinblick auf eine Hausgeburt, einfach zu wissen, dass das Baby alle Organe hat und dass die gut gebildet sind, dass nichts fehlgebildet ist. Weil man kann ja die schönste Hausgeburt haben und dann ist irgendwas mit dem Baby. Das war uns also sehr wichtig und bei dem Termin habe ich auch speziell nach der Plazenta gefragt, nach der Lage, weil ich genau wusste, dass wenn die Plazenta auf der Kaiserschnittnarbe liegt, das auch ein Ausschlussgrund wäre. Habe also da auch speziell nachgefragt. Wurde speziell noch vaginal geschaut, ob es auch ja nicht darauf liegt und ja, alles gut. Und so haben wir gedacht, beste Voraussetzung für eine Hausgeburt.
Hast du dich in diesen ganzen Vorbereitungen und Überlegungen, hast du dich wie eine Risikopatientin gefühlt?
Gefühlt nein, betitelt ja. Mhm. Also als Risikopatientin habe ich mich nicht gefühlt, aber definitiv wurde ich als eine gesehen, schon allein wegen dem Zustand nach Kaiserschnitt. Und es wird ja generell eher bei allem von Risiko gesprochen. Die Narbenruptur ist ein Risiko. Ich sehe es gerne als eine 99,5% Chance, dass sie nicht reißt, statt ein 0,5% Risiko, dass sie reißt. Und habe mich dieser Negativität, die ist mir sehr bewusst geworden in dieser Schwangerschaft. Schon allein durch die geteilte Vorsorge, bei den Gynäkologenterminen oft nach Fehlern gesucht oder Fehler werden ausgeschlossen. Und bei den Terminen mit dir kam immer sehr beseelt raus, sage ich mal. Du wolltest wissen, wie es mir geht, wie ich mich fühle und ja, wie entspannter einfach, weniger angstbehaftet. Und ja, das hat mir Vertrauen gegeben, würde ich sagen. Durch dich habe ich auch erst, oder durch die geteilte Vorsorge auch, habe ich erst den Unterschied zwischen pathologischer Geburt und physiologischer Geburt kennengelernt. Der war mir vorher nicht bewusst, muss ich gestehen. Und ja.
Wie hast du die Schwangerschaft mit der Charlotte erlebt? Gibt es da Erinnerungen dran? Irgendwelche speziellen Momente?
Also im Großen und Ganzen ist sie natürlich mehr nebenher gelaufen als die erste. Einfach normal, weil man schon ein Kind hat, um das man sich kümmert. Ich wusste mehr, was wahrscheinlich nichtsdestotrotz dann doch auch zu mehr Angstbehaftung geführt hat, weil ich eben ein erneutes Trauma, wie es mir mit Philipps Geburt ergangen war, vermeiden wollte. Charlotte ist ja lange in der Beckenendlage gelegen, was auch ein weiterer Ausschlussgrund für eine Hausgeburt gewesen wäre. Da habe ich auch viel drüber gelesen, Research gemacht. Ich hatte dann noch einen Spinning Babies Kurs gemacht, habe viel mit ihr geredet, habe viele Übungen gemacht und sie hat sich dann schlussendlich auch noch gedreht. Ich glaube, nach 35. Woche ist, glaube ich, ne, war das. Im Großen und Ganzen, ich wusste, was mein Ziel ist. Aber das Feedback aus der ärztlichen Ecke speziell war natürlich immer kontra. Also ich hatte immer so die Angst auch, dass irgendwo noch ein Risiko verdeckt liegt, was uns davon abhalten wird. Aber gleichzeitig auch sehr bedacht, diese Risiken natürlich alle abzuchecken und ausschließen zu lassen. Weil, wie gesagt, durchs Organscreening, ich habe mich ja dann auch noch umgemeldet. Das Krankenhaus, was als Backup-Krankenhaus war, hätte mich ja bei Beckenendlage nach Kaiserschnitt gar nicht vaginal probieren lassen, sondern hätte gleich einen Sektiotermin in der 38. Woche angesetzt. Und falls sie sich nicht gedreht hätte, also das wollte ich auf gar keinen Fall. mit spontanem Wehenbeginn hätte man vielleicht drüber reden können, aber das kam eher weiter unten in der Wunschliste. Mhm. Daraufhin habe ich mich wieder umgehört und habe dann das Spital gefunden, wo ja, das neue Backup-Spital. Und die sind da etwas offener und die hätten auch eine spontane Geburt aus Beckenendlage nach Zustand nach Kaiserschnitt mitgemacht. Wäre das der Fall gewesen, dass sie sich nicht gedreht hätte. Aber selbst in dem Spital natürlich bei den Vorstellungsterminen, Anmeldeterminen und ich glaube Check-up-Termine war das Risikobewusstsein gegenüber einer Hausgeburt immens stark und präsent.
Okay, gehen wir mal weiter in der Geschichte. Es ist dann Ende September geworden. Es war dein Geburtstag. Und der Geburtstermin, wo wir immer in der Schwangerschaft gesagt haben, es wird schon nicht an deinem Geburtstag kommen, weil sie kommen eh nie am Geburtstermin. Ja, die Charlotte hat sich den Tag ausgesucht. Ich habe ja viele genaue Aufzeichnungen über die Geburt, ist klar. Ich habe nicht nur meine Dokumentation, ich habe auch ein Gedächtnisprotokoll. Aber ich würde jetzt gern einfach von dir nochmal aus deiner Erinnerung hören, wie du diesen Tag erlebt hast, von Beginn der Geburt weg.
Genau. Ich hatte immer geglaubt, dass sie nicht an meinem Geburtstag kommt. Und sie kam aber an meinem Geburtstag. Sie hat ja um 1 Uhr nachts den Startschuss gegeben mit einem Blasensprung. Kein Wunder, es war eine Vollmondnacht. By the way, ich bin auch bei Vollmond geboren, eben am selben Geburtstag vor vielen Jahren. Genau, also die Blase ist um 1 gesprungen. Ich bin aufgestanden, habe es festgestellt, habe mir die Binden in die Hose reingelegt, habe gedacht, oh, das geht noch, ist noch auszuhalten, habe mich wieder ins Bett gelegt und habe gedacht, ruh dich so lang, wie es geht, noch aus, weil 1 Uhr morgens ist ein langer Tag. Sie wird heute kommen. Habe die Wehen noch, gut weggedöst bis morgens, dann also, dass die Wohnung langsam aufwachte. Meine Mutter war auch angereist, ein paar Tage vorher für die Geburt, als auch für die Betreuung meines ersten Sohnes. Und genau, als dann alle so langsam aufwachten, habe ich die Nachrichten verkündet, dass meine Blase geplatzt ist und irgendjemand hat Philipp fertig gemacht im Kindergarten. Und ich habe gesagt, so, Geburtspool bitte jetzt einlassen, da würde ich mich jetzt gerne reinbegeben. Das klappte dann zum Glück auch ganz gut. Der war schnell aufgefüllt und da drin habe ich mich richtig wohl gefühlt. Margarete kam frühe Morgenstunden dazu, ich glaube gerade als ich in den Pool wollte. Und ja, es war eine, rückblickend waren die Stunden in dem Zimmer mit dem Pool, mit Margarete, später noch die zweite Hebamme, meine Mutter und mein Mann, der war immer mal so dabei, hat immer geschaut, dass alle irgendwie versorgt sind mit Getränken und Essen und Sonstigem. Eine wunderschöne Zeit. Bis dann irgendwann, ich mache grobe Zeiten, gegen Mittag irgendwann auch bei mir, meine Kräfte bei mir nachgelassen haben und Margarete festgestellt hat, dass die Herztöne von Charlotte schlechter wurden. Und sie mir gesagt hat, sie würde mich jetzt gerne in die Klinik verlegen. Da hatte ich nichts dagegen. Also als du mir das gesagt hast und ich so meinen Kräftecheck irgendwie hatte, so puh, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt noch, wie das Baby hier noch aus mir rauskommen soll, habe ich da eingewilligt, gesagt, ja, okay. Und wir sind in die Klinik. Wir haben den Krankenwagen, also du hast den Krankenwagen gerufen. Wir waren im 3. Stock ohne Aufzug. Die hätten mich gerne runtergetragen. Und ich weiß noch, dass ich das dankend abgelehnt habe, weil ich hätte mich absolut nicht mehr hinsetzen können. Da hätte ich mich gefühlt auf Charlottes Kopf gesetzt und bin lieber die Treppen runtergelaufen. Das ging auch gut. Du hattest mir einen Wehenhemmer gespritzt und hab's bis zum Rettungswagen, bin ich da gelaufen. Fahrt zum Krankenhaus war wild, gefühlt, angeschnallt, Seitenlage, doch noch ein paar Wehen hier und da. Ja, ich bin mit der Erwartungshaltung ins Krankenhaus gefahren, dass wir dort vaginal weiter probieren. Ich hatte mir ja viele Geburtsgeschichten vorher angehört, wusste also über diesen dieses Kräfte nachlassen, die Ruhepause vor der Austreibungsphase, dieses Kräftetanken vorher nochmal und habe, ja, gedacht, wir fahren in die Klinik und wir werden dort weitermachen. Also meine Erwartungshaltung war, dass wir dort ankommen und dann es entweder vaginal weiterprobieren oder eben irgendwas vorliegt, was ein Kaiserschnitt heißen würde. Wir hatten den Fall auch durchgesprochen vorher mit meinem Mann als auch mit Margarete, dass wenn es zu einer Verlegung kommen sollte, dass ich auf jeden Fall die Margarete bei mir haben möchte an der Seite. Mein Mann war voll okay damit. Er hat sich 2020 auch eher hilflos gefühlt in dem Krankenhaussetting und mit den Vorgängen, wie was entschieden wird. Er war also voll okay damit, dass ich da die Margarete an meiner Seite haben wollen würde. Und wir kamen in dem Krankenhaus an. Margarete war schon da, schneller als der Rettungswagen. Und wir kamen da rein. Mir wurden die CTG-Scheiben an den Bauch gehalten. Mir wurde gesagt, ich soll das schnellstmöglich aufs Kreißsaalbett rüberwechseln, was ich so schnell wie möglich versucht habe, aus dem Liegen aufzustehen, ins nächste Rückenlage mit Beine hoch in die Vorrichtungen wieder hinlegen. Und das nächste, was ich höre, ist Dammschnitt, Christella, Zange. Und ich hauche noch ein Nein, bitte nicht, weil das, ja, ich sag ganz ehrlich, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Es standen viele Leute um mich rum. Margarete zu meiner linken Seite und hat meine Hand gehalten, hat gesagt, mach mit, bei der nächsten Wehe press mit. Nur leider habe ich zu dem Zeitpunkt keine Wehen mehr gespürt. Und innerhalb von 7 Minuten, also von reinkommen, innerhalb von 7 Minuten war sie dann geholt. Sie wurde sofort mitgenommen. Mein Mann ist mit ihr mit und ich war weiterhin im Kreißsaal, dann wurde probiert, dass die Plazenta geholt wird, verschiedene Positionen ausprobiert und auch einen Tropf nochmal. Und dann wurde entschieden, dass sie mich operieren, um die Plazenta rauszuholen und auch gleichzeitig den Dammriss, sie sind gar nicht zum Schneiden gekommen, zum Glück muss ich sagen, den Dammriss gleich noch mitnähen und dann war ich erstmal weg. Und bin dann irgendwann abends im Aufwachraum von Margarete und meinem Mann begrüßt worden mit Bildern von Charlotte, wie sie auf der Neo liegt, ganz verkabelt auf einer Kühlmatte, dass das gut wäre, um mögliche Gehirnschäden so niedrig wie möglich zu halten, dass sie wiederbelebt werden musste, dass ihr pH-Nabelschnurwert ganz schlecht gewesen sei. Und ja, aber sie liegt auf der Neo, sie lebt und ja, die nächsten 3 Tage abwarten eigentlich. Charlotte lag nun 3 Tage auf der Neo, auf der Kühlmatte. Ich hatte ein Einzelzimmer bekommen auf der gynäkologischen Station. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich nicht auf die Wochenbettstation gelegt wurde. Mehrmals täglich hoch und runter mit meinem Mann, meiner Mutter. Mein Vater kam auch noch. Philipp haben wir auch mit ins Krankenhaus genommen, damit er Charlotte kennenlernt. Hat uns die Krankenhauspsychologin gesagt, kleine Kinder stecken sowas ganz gut weg. Die sehen so Verkabelung und alles gar nicht. Und die große Frage nach dem Warum. Warum? Wie konnte das passieren? In der Klinik war es ziemlich klar, die Hausgeburt war schuld. Ich war die Hausgeburt bei der Visite. Die Kinderärzte, bis auf der in der ersten Nacht, waren sehr wertend auch, wie man denn nur eine Hausgeburt machen könnte. Also da stand so, sage ich mal, der Grund sehr fest. Die Hausgeburt ist schuld. Und für mich hat sich das, für mich hat sich das nicht stimmig angefühlt. Das Warum war für mich so noch nicht beantwortet. Und wir haben erst 5 Tage später, an dem Tag, wo ich mich entlassen habe nach Charlottes Tod, wurde ich wieder zurück ins Krankenhaus gerufen und gebeten, noch eine Blutabnahme, eine toxologische Blutabnahme zu machen, weil die Plazenta, die eingeschickt worden war und untersucht wurde, Infektionszeichen gezeigt hatte und eben stark, das war mal der Kenntnisstand zu dem Zeitpunkt.
An der Stelle würde ich noch mal kurz ein bisschen zurückgehen, nämlich müssen wir noch mal über deine Plazenta reden. Das ist ja eins der Dinge, die man mir vorwirft, dass du eben 3 Monate nach deinem Kaiserschnitt diese Curettage gebraucht hast und dabei Plazentareste gefunden wurden. Für die GutachterInnen ist dadurch klar, dass ich dich nicht hätte zu Hause betreuen dürfen. Tatsächlich war es ja auch so, dass bei der Charlotte die Plazenta manuell gelöst werden musste. Heute wissen wir, dass die Plazenta von der Charlotte viel zu klein war. Man kann sagen, schwer missgebildet war. Es war kaum plazentares Gewebe, sie war zweigeteilt, der Nabelschnuransatz war in den Eihäuten. Also scheinbar war die Charlotte einfach sehr schlecht versorgt. Also zumindest so gut versorgt, dass sie es bis zum Geburtstermin gut geschafft hat, aber halt zu wenig Ressourcen für diese Geburt hatte.
Genau, die Plazenta. Von der wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nichts. Und über einen Monat später dann, als ich mir meine Blutwerte abholen ging, bekam ich sowohl meine Blutwerte als auch diesen Plazenta-Befund im Krankenhaus ausgehändigt. Und da fing dann das erste Mal für mich, da tauchte für mich das erste Mal die logische Erklärung auf, warum. Weil die Plazenta eben 40% kleiner, ich sage es jetzt in den nicht fachmännischen Begriffen, stark verkalkt, verschiedene Missbildungen aufgewiesen hat. Und ja, die Plazenta ist die Lunge von dem Baby während der Geburt. Und das war für mich das erste Mal, ja, so der erste Schritt für eine logische Erklärung, warum Charlotte die Geburt so schwer tolerieren konnte.
Wie hast du diese Tage erlebt, an denen die Charlotte noch gelebt hat? Du warst ja sicher viel bei ihr unten auf der Neonatologie. Ein bisschen hast du schon erzählt, dass der Philipp auch da war. Aber irgendwann war ja klar, dass die Charlotte das nicht überleben wird oder halt nur mit schwersten Behinderungen überleben wird. Wie waren diese Tage für dich und was hat dir da geholfen, das alles auszuhalten?
Also die ersten 3 Tage waren grausam in dem Sinne, dass wir sie nur angucken konnten, dadurch, dass sie auf der Kühlmatte lag und ihr Körper eine bestimmte Temperatur haben sollte, durften wir sie nicht anfassen oder auf den Arm nehmen. Das heißt, ja, ich hatte sie noch gar nicht auf dem Arm. Die Prognose war, an dem allerersten Abend war der Kinderarzt bei mir. Er war ein sehr empathischer Kinderarzt, der mir ein Update einfach gegeben hat, wie alles abgelaufen ist, dass sie auf der Kühlmatte liegt und dass die nächsten 72 Stunden einfach alles drin ist, von schwerstbehindert bis leichtbehindert. Den Tod hat er so per se nicht direkt an die Wand gemalt, aber dass einfach alles drin ist, das ganze Spektrum. Und mit dem Fortschreiten von den 3 Tagen wurden noch verschiedene Untersuchungen durchgeführt, verschiedene Messungen, Hirnaktivitäten. Und es wurde, je mehr Zeit verstrichen ist, wurde klar, dass je früher man Hirnaktivität hätte messen können, desto besser. Und selbst nach den 3 Tagen wurde keine Hirnaktivität festgestellt. Und die Ärzte haben uns dann erklärt, angeboten, haben gesagt, man kann sie am Leben halten mit all den Maschinen, an denen sie heute hängt. Oder dass man ihr die Chance geben kann, zu gehen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Chance geben wollen zu gehen. Genau, und als wir uns dann entschieden hatten, ihr eine Chance zu geben, zu gehen, hatten wir noch circa 2 Tage mit ihr. Das Schöne ist, dass wir sie dann endlich auf den Arm nehmen konnten, oder zuerst sagen wir mit ihr in einem Bett, durften sie dann auch am letzten Tag auf den Arm nehmen. Die Krankenschwestern auf der Neo waren sehr, sehr einfühlsam, haben uns auch noch einen Sternfotograf bestellt, Sternfotografin, die kam und von uns und von Charlotte Fotos gemacht hat. Wir waren die ganze Zeit bei ihr, Tag und Nacht, haben uns abgewechselt, manchmal zu zweit, manchmal alleine, mein Mann und ich. Und konnten auf den Monitoren zuschauen, wie die Werte eben schlechter werden. Uns wurde immer wieder versichert, dass sie nicht leidet und auch keine Schmerzen hat. Und als sie dann mittags von uns gegangen ist, haben die Krankenschwestern endlich alle Kabel abgemacht von ihr. Und ich durfte sie endlich auf die Brust nehmen. Was so der Moment war, auf den ich mich so lange gefreut hatte. Wir lagen den ganzen Nachmittag noch in diesem Zimmer, haben mit ihr gekuschelt. Die Nachmittagssonne hat reingeschienen und haben diese Zeit zu dritt wirklich noch sehr aufgetankt. Ich durfte sie dann noch wickeln und ihr was Schönes anziehen, was rückblickend einfach wirklich sehr schön war. Und ja, diese Bilder versuche ich mir auch im Kopf zu behalten.
Okay. Wie ist es dann weitergegangen? Wie waren die Tage danach? Wer war da bei dir? Was hat dir geholfen? Was hat dir geholfen, mit der Trauer umzugehen?
So, das Wochenbett ohne Baby ist scheiße. Zum einen, meine Mama war ja dabei gewesen. Die hat natürlich die Kommunikation, sage ich mal, in die Familie, direkte Familie übernommen. Aber da waren dann natürlich auch Freunde, Arbeitskollegen, Leute, die einfach wussten, dass der Geburtstermin war, die nachgefragt haben. Genau, und da erstmal einen Weg zu finden, den Tod des eigenen Babys zu kommunizieren. Dann war ich natürlich körperlich auch einfach geschlaucht. Meine Mutter hat sich um mich gekümmert, gekocht und vermuttert, so wie man das von einer Mutter möchte im Wochenbett. Margarete kam immer vorbei. Du, als auch, ich nenne sie immer meine neuen Freunde.
Schnell wurde ich in Verbindung gebracht mit einer anderen Mama, deren zweites Kind auch bei der Geburt verstorben ist. Hatte also jemanden, mit dem ich reden kann, der in einer ähnlichen Situation gewesen war. Bücher über Verluste gelesen, Empfehlungen für Therapeuten bekommen. Aber so dieser erste Monat war schon sehr langsam, aufwühlend. Charlotte kam in die Pathologie, sollte untersucht werden, die Beerdigung zog sich hin. Als wir sie dann endlich beerdigen durften, das war auch so ein erster Meilenstein. Ja, Weihnachten kam, war auch um die Ecke. Und Neujahr, was ganz schlimm für mich war, Neujahr zu feiern, ein altes Jahr hinter mir zu lassen, das war richtig schwierig. Haben wir auch nicht gefeiert. Wir sind alle vor Mitternacht ins Bett und haben uns einfach ins neue Jahr geschlafen. Und irgendwann zwischendrin noch die Nachricht, dass ein Ermittlungsverfahren gegen dich eröffnet wurde, was mich dann auch erstmal noch vom Hocker gerissen hat. Der Start ins neue Jahr, sehr viel Verständnis auf der Arbeit bekommen. Ich habe noch eine Bildungskarenz gemacht, was mein Plan gewesen wäre nach Charlotte, weil ich in eine andere Richtung gehen wollte. Und das hat meine Arbeit zum Glück unterstützt. Und ja, der nächste Milestone war die Rückkehr auf die Arbeit. Und dann, währenddessen habe ich mich die ganze Zeit therapeutisch begleiten lassen, eine psychotherapeutische Trauerbegleitung gemacht, was mir sehr geholfen hat, das Reden, das Ganze zu verarbeiten. Den Sommer über ging es bergauf. Die Trauer kommt in Wellen. Man muss sie immer so nehmen, wie sie gerade kommen. Und als dann der erste Geburtstag näherte, ging es wieder bergab. Steil. Und wir haben als Familie, sind wir auf den Sterntaler Hof gekommen, für eine Trauerbegleitungswoche in genau der Woche vor ihrem Geburtstag. Und das war sehr, sehr hilfreich, uns für den Tag vorzubereiten. Es ist ja mitunter der schlimmste Tag, glaube ich, weil man nicht weiß, was man zu erwarten hat. Noch dazu ist es eben mein Geburtstag, als auch Charlottes Geburtstag, was ja das Ganze nicht einfacher macht. Ich war mir sehr unsicher, wie ich Glückwünsche für meinen Geburtstag annehmen soll. Manche Leute aus meinem Umfeld haben Charlotte gratuliert, andere nicht. Da ist eben noch viel das Denken, wenn man sie nicht erwähnt, dann denke ich auch nicht dran, was natürlich unmöglich ist. Und freue mich über jeden, der auch mit an sie denkt. Genau, wir haben ein schönes Ritual für uns, für meinen Geburtstag und Charlottes Geburtstag gefunden. Als Familie und auch als Frau und Mutter hatte ich noch eine sehr schöne Blessing-Away-Zeremonie. Für mich und Charlotte mit den Leuten, die zum Teil während der Geburt dabei waren, die mir auch in der Zeit einfach sehr nahe gestanden sind, mir sehr emotional, mich sehr unterstützt haben. Hatten wir eine wunderschöne Zeremonie zum Jahrestag, um das Ganze einfach, ja. Das erste Trauerjahr, so wenig man am Anfang daran glaubt, irgendwie abzuschließen. Danach habe ich langsam meinen Blick wieder nach vorne gerichtet. Margarete und ich waren immer im Austausch. Die Nachricht kam, dass jetzt ein Datum für ein Gerichtsverfahren ansteht.
Heute stehen wir ganz anderen Herausforderungen gegenüber.
Ja. Was motiviert dich, dass du so viel Kraft aufbringst, hinter mir zu stehen und mit mir den Weg weiterzugehen?
Also, ich lese ja alle Gutachten, weil ich natürlich auch wissen möchte, warum Charlotte gestorben ist. Und ich gehe davon aus, also in meinem Verständnis, Gefühl, Verstehen, hat der Tod von Charlotte nichts mit meiner Wahl des Geburtsorts zu tun, noch mit deiner Arbeit als Hebamme. Die Plazenta ist für mich ein sehr starkes Argument. Ich für mich sehe sie in den Für- und Wider-Gutachten als zu wenig beachtet. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, schon vor der Geburt, dass Ärzte grundsätzlich gegen Hausgeburten sind und hier jetzt Charlottes Tod zum Anlass genommen wird, zu zeigen, wie gefährlich Hausgeburten angeblich sind. Ich bin dir einfach unendlich dankbar, dass du für mich da warst in meiner Schwangerschaft, als ich nach jemandem gesucht habe, der mich begleitet in meiner selbstbestimmten Geburt. Du warst für mich da während der Geburt und du warst für mich da im Wochenbett und danach. Ich glaube, das kann ich sonst aus dem Geburtssystem sonst niemandem sagen. Aber du hast mich einfach individuell betreut und stehst für mich einfach für eine individuelle 1:1 Betreuung unter Einbezug der Wünsche der Frau einfach. Als Erstgebärende, glaube ich, weiß man gar nicht, dass man sowas gerne hätte oder bräuchte. Aber als Zweitgebärende war ich mir dessen einfach sehr bewusst und habe das in dir gefunden.
Ja, danke, dass du den Mut hast, mit mir diese Folge heute aufzunehmen, dass wir viele Taschentücher brauchen, haben uns schon gedacht. Bald ist die erste Verhandlung, bei der du auch als Zeugin geladen bist. Endlich darfst du da auch deine Geschichte erzählen.
Genau, es zieht sich irgendwie ein bisschen hinweg, je mehr ich drüber rede, dass einfach über einen hinweg entschieden wird. Ich als Mutter von Charlotte mache Margarete keinen Vorwurf. Für mich trägt sie keine Schuld am Tod unserer Tochter. Und ich wünschte, dass man dieses Verfahren einstellt und uns einfach den Raum gibt, auch für die Trauer und zur Verarbeitung des Schicksals mit dem neuen Leben, mit dem wir leben müssen.
Mittlerweile sind auch Journalistinnen auf unsere Geschichte aufmerksam geworden. Sie wollen auch dich interviewen. Wir wählen natürlich sehr weise aus, wem wir sie erzählen, weil man sehr achtsam mit den Informationen umgehen muss. Wie geht's da damit, mit Charlottes Geschichte so rauszugehen?
Generell war es jetzt nicht mein Grundbedürfnis, sage ich mal, Charlottes Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Nach dem ersten Geburtstag ging es für uns eigentlich bergauf. Wir haben nach vorne geschaut. Aber mit dem Gerichtstermin jetzt im Kalender und dem Wissen, wie Hausgeburt generell gesehen wird oder dass generell schnell voreilige Schlüsse gezogen werden, totes Kind, Hausgeburt, da muss die Hausgeburt dran schuld sein, hat mich dazu bewogen, hier dich eben zu unterstützen. Wir haben das ja beide gemerkt, also ich in meinem Freundeskreis, totes Kind, Hausgeburt, Schuld und bei dir angeklagt, da muss die Mutter dich anklagen. Beides so typische, ich sage es mal, ich glaube Vorurteile. Und ich habe mir eine selbstbestimmte Geburt gewünscht und da werde ich jetzt nämlich nicht umdrehen und meine Selbstbestimmung in den Müll schmeißen, und einfach Finger rumzeigen und sagen, da muss jemand anderes dran schuld sein. Genau, also anfangs wollte ich eigentlich mit Charlottes Geschichte nicht raus und sehe das jetzt aber als meinen aktiven Einsatz für eine mehr individualisierte und bedürfnisorientierte Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe. Charlottes Umstände bekannter zu machen, die Hintergründe detaillierter aufzuzeigen, dass nicht gleich Hausgeburt gleich gefährlich ist. Vorsorge ist wichtig, aber auch Vorsorge ist nicht 100% Garantie, dass alles perfekt läuft. Hätten wir gewusst, dass die Plazenta unterentwickelt ist, hätte es keine Hausgeburt gegeben. Wie der Ausgang dann gewesen wäre, kann keiner sagen. Ob Charlotte in einem Krankenhaussetting schwer behindert überlebt hätte, dass es eine andere Art von Leben für mich, meine Familie jetzt geben würde, mit Charlotte, aber als schwer behindertes Kind, wäre eine Möglichkeit gewesen. Genauso wäre es eine Möglichkeit gewesen, dass sie vielleicht, was aber irgendwie mir auch bei der Plazenta schwerfällt zu glauben, als gesundes Kind auf die Welt gekommen wäre. Und es ist nicht immer alles schwarz oder weiß.
Nun ist nicht mehr lang hin. Mitte Februar ist die erste Gerichtsverhandlung. Wir wissen nicht, ob es weitere geben wird oder ob das die einzige sein wird. Vielleicht wird es da schon ein Urteil geben, wer weiß. Was wir uns für diese Gerichtsverhandlung wünschen, haben wir eh schon angedeutet. Also ich wünsche mir definitiv einen Freispruch. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, dass anders entschieden wird. Aber es wird ein harter Kampf. Und die Tage danach werden, weiß ich gar nicht, wie das wird. Aber so wie du es bezeichnet hast vorher, es wird auf jeden Fall ein Meilenstein sein. Und für uns alle war dieses Jahr ein bisschen ein Wahnsinn. Und vielleicht hört der Wahnsinn dann auf. Das wäre ganz gut, das würde ich mir wünschen für uns alle.
Ich hoffe auch, dass es der letzte Meilenstein ist. Für mich waren die Beerdigung, der erste Geburtstag, jetzt die Gerichtsverhandlung, Meilensteine, Testungen. Mein Traum wäre es, dass es vorbei ist mit einem Freispruch und wir uns wieder auf die wesentlichen Sachen konzentrieren dürfen. Und die vergangenen Sachen einfach in guter Erinnerung behalten dürfen.
Das sind tröstende Schlussworte. Ich hänge jetzt noch eine persönliche Nachricht an. Mittlerweile übersteigen die Anwalts- und Gerichtskosten mein Budget. Und ich musste zu Silvester ein Fundraising eröffnen. Wenn du, liebe Zuhörerin, also noch etwas Geld übrig hast und das einem wichtigen, guten Zweck widmen magst und mich unterstützen magst, dann kannst du das auf https://forfund.com/de/kubn5k tun. Ich schreibe dir den Link auch in die Shownotes. Danke euch allen, die schon so zahlreich gespendet haben. Abgesehen von dem Geld, das da in kürzester Zeit schon zusammengekommen ist, bin ich überwältigt über all die lieben Nachrichten, die mich erreichen. Die halten mich aufrecht, die geben mir Kraft, weiterzumachen an den Tagen, wo ich am liebsten aufgeben würde. Mit eurer Hilfe halte ich durch. Endspurt. Presswin. Bald ist es geschafft.
Vielen Dank fürs Zuhören. Normalerweise bitte ich am Ende meines Podcasts immer um Unterstützung für mich und meinen Podcast. Heute bitte ich einfach um Unterstützung für Margarete. Der Link zum Crowdfunding ist natürlich auch bei mir in den Shownotes zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.